Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Deutschdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um etwas, das mir als Lehrerin, aber auch als Mutter von Schulkindern häufig begegnet: Erklärvideos. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Heute habe ich die beiden Herausgeber der Ausgabe zu den Erklärvideos zu Gast. Sarah Rezat, Professorin für germanistische Sprachdidaktik an der Universität Paderborn, und Helmut Falke, Professor für germanistische Linguistik und Didaktik der deutschen Sprache an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die beiden haben auch die Ausgabe zu den Textprozeduren herausgegeben, die ich absolut empfehlen kann als kleine Randnotiz. Herzlich willkommen, Frau Rezat und Herr Falke.
Hallo.
Hallo.
Nachdem ich mir gestern erst für die Hausaufgaben meiner Kinder ein Mathe-Erklärvideo ansehen musste, kann ich die erste These, über die wir heute sprechen, nur bestätigen. Sie lautet: Erklärvideos boomen und das Angebot tritt in Konkurrenz zum schulischen Deutschunterricht. Was können wir da beobachten?
Naja, es ist, Frau Obermeier, kein Zufall, dass Sie das Fach Mathe ansprechen. Es gibt ja erste Untersuchungen zu diesem Boom, der vielen vielleicht zunächst rätselhaft erscheint. Es spielt da Unterschiedliches eine Rolle. Dass Erklärvideos ja gar nicht vorwiegend im schulischen Kontext rezipiert werden, sondern am Nachmittag, wenn die Schüler nochmal für sich etwas klären wollen. Und es ist auch kein Zufall, dass Sie das Fach Mathematik ansprechen. Im Fach Mathematik werden 4-mal so viele Erklärvideos rezipiert für das Fach Mathematik als für das Fach Deutsch. Und der Hintergrund klärt sich etwas auf, wenn man nachschaut, wie das mit dem Nachhilfeunterricht zusammenhängt. Der Bedarf für Nachhilfeunterricht ist im Fach Mathematik deutlich höher als im Fach Deutsch. Und hier will man sich vielleicht nochmal Hilfe holen vor Klausuren und Ähnlichem. Also das ist jedenfalls ein Aspekt, der den Erfolg begründet.
Manche dieser Videos sind ja sehr reißerisch. Ist das eine Konkurrenz für uns Lehrkräfte?
Naja, ganz bestimmt ist das eine Konkurrenz, wenn man sich die Kommentare der Schüler anschaut unter vielen Erklärvideos, dann findet man ja dort oft begeisterte Rückmeldungen. Ja, endlich habe ich es verstanden. Diejenigen, die sich empirisch und gründlicher mit dieser Frage befassen, sagen auch oft, naja, das ist eher eine Verstehensillusion, die man dort häufig findet. Vieles ist natürlich am Erfolg auch zu erklären über die Präsentation der Figuren, die dort im Zentrum stehen. Es stehen ja oft bestimmte Figuren im Zentrum und da gibt es eine eigentümliche Komplementarität. Zum einen haben wir den typischen Oberlehrer, den guten Erklärer, ja, also nehmen wir mal den Lehrer Schmidt beispielsweise, der da ja bekannt ist, ja, das alles genau auf dem Papier und dann wird das nochmal unterstrichen und so ist das. Und dass viele Schüler stehen darauf, finden das klasse, aber es ist natürlich ein klassischer lehrerzentrierter Unterricht. Es gibt keine Eigenaktivierung in diesem Lernprozess, die wir uns doch auch für das Lernen wünschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Figuren wie etwa Lisa Rufus, die also über 500.000 Klicks für den Konjunktiv erreicht. Ja, also welcher Lehrer könnte Schüler so binden an ein solches Thema? Aber das liegt natürlich auch an einem bestimmten Habitus, einer bestimmten Rolle, in der sie sich auch gegen die Schule, gegen die Fachlichkeit wendet. Also zum Beispiel in diesem Konjunktivvideo heißt es, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, die schlechte zuerst. Es gibt 2 Konjunktivformen. Also das ist natürlich, das sagen die Schüler, oh nein, ja, und ach, das ist ja so eine sympathische junge Frau und die steht auf unserer Seite. Das ist durchaus auch problematisch, weil es ein Ranschmeißen auch an die Schüler ist, wo es doch eigentlich darum geht, Interesse für die Gegenstände zu wecken und etwas zu begeistern.
In diesem Zusammenhang ist es auch nochmal ganz interessant zu schauen, wie eigentlich die Rezeptionsgewohnheiten der Jugendlichen oder Schülerinnen sind. Es wird ja im Nachmittagsbereich recht häufig TikTok geschaut. Und das sind Videos mit einer Länge von nur 2 bis 3 Minuten. Da muss man sich schon fragen, was bedeutet das dann für die Rezeptionsgewohnheiten und auch für die Erwartungen, die Schülerinnen und Schüler an Erklärvideos haben, in denen dann schulische Lerngegenstände erklärt werden. Wir können ja fast davon ausgehen, dass nach 2 bis 3 Minuten dann auch niemand mehr zuhören wird. Das ist sicherlich ein Problem. In dem Zusammenhang ist es vielleicht aber auch nochmal ganz interessant zu schauen, welche Arten von Videos es überhaupt für den schulischen Bereich gibt. Wir haben im Basisartikel versucht, nochmal so eine Übersicht zu geben und gezeigt, dass es nicht nur Erklärvideos im klassischen Sinne gibt, sondern zum Beispiel auch Modellvideos, die in der Deutschdidaktik, insbesondere in schreibdidaktischen Kontexten, häufig verwendet werden. Sandra Reitbrecht hat dazu ein Modell in dem Heft geschrieben. Es geht um das Überarbeiten von Texten beim materialgestützten Schreiben. Und in Modellvideos wird gezeigt, das heißt modelliert, wie man beim Schreiben von materialgestützten Texten vorgeht. Es werden entsprechende Strategien gezeigt. Und die Besonderheit dieser Modellvideos, jetzt auch im Vergleich zu Erklärvideos, liegt darin, dass man im Modellvideo Dinge offenlegt, die man im normalen Erklärvideo gar nicht sehen würde. Es wird gesagt, was denke ich eigentlich? Warum treffe ich bestimmte Entscheidungen, wenn ich einen Text plane oder wenn ich Materialien lese und Informationen entnehme?
Wir hatten jetzt gerade schon diese Bandbreite mit TikTok und so weiter, wo überall konsumiert wird. Wir wissen ja gar nicht, was die da so am Nachmittag konsumieren. Und deswegen auch die zweite These, SchülerInnen müssen lernen, welche Kriterien bei der Auswahl und bei der Erstellung von Videos bedeutend sind. Wie kann man das denn überhaupt im Deutschunterricht leisten und machen?
Ja, zunächst ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ein entsprechendes inhaltliches Wissen zu einem bestimmten Thema haben, damit sie überhaupt einschätzen können, was sie sich anschauen. Es gibt einige Studien, die zeigen auch, welche Gestaltungselemente dann als förderlich für die Rezeption und für das Verständnis gelten. So wissen wir zum Beispiel, dass die Videoperspektive aus der Sicht des Handelnden sehr produktiv sein kann. Interessant fand ich auch, als ich die Studien gelesen habe, dass Erklärenden, die älter sind als die Nutzer, eine höhere Expertise zugeschrieben wird und der Erklärung dann entsprechend auch mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bezogen auf die Zeitdauer zeigen Studien, dass kürzere Videos von maximal 6 Minuten effektiver für die Rezeption sind. Vielleicht kann man mittlerweile sogar schon davon ausgehen, dass die Dauer noch geringer ist. Wir hatten ja vorhin über TikTok gesprochen. Und das wird sich auch in irgendeiner Weise in den nächsten Jahren auswirken. Auch inhaltliche Elemente spielen für die Qualität von Erklärvideos eine Rolle. Zum Beispiel die direkte Ansprache der Zielgruppe mit Handlungsaufforderungen, so dass die Rezipierenden stärker aktiviert werden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Frage, wie man eigentlich spricht, also die Rolle der Sprechperformance. Dazu gibt es in der Ausgabe ein schönes Modell von Christina Knott, die sich genau mit dieser Frage der Art der Gestaltung des Sprechens beschäftigt. In dem Modell geht es darum, im ersten Schritt die Sprechperformance in Erklärvideos einzuschätzen, um davon ausgehend eigenständig sprachliche Gestaltungen in einem Erklärvideo zu erproben. Wichtig für die Qualität ist auch, dass Beispiele und Modelle gezeigt werden. Auf diese Weise kann man sehr gut komplexe Zusammenhänge veranschaulichen. Wichtige Aspekte können hervorgehoben werden, zum Beispiel durch Prompts, die adressatenbezogen markiert werden, oder auch Zusammenfassungen sind wichtig für das Verständnis. Ein weiterer Punkt ist auch die Frage, wie wir eigentlich die Inhalte der Videos so ausweiten können, dass wir diese in den Unterricht integrieren. Erklärvideos sollen ja nicht neben dem Unterricht stehen und da sind Erklärvideos lernförderlich, in denen Anschlussfragen oder direkt Aufgaben in die Videos integriert sind.
Ja, vielleicht kann man noch einen Punkt auch ansprechen. Wir haben ja jetzt das Heft gemacht. Und bei allen Unterrichtsmodellen gibt es natürlich auch Hinweise auf Erklärvideos. Und es geht immer um ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Inhalt. Und wir haben eigentlich immer, das finde ich sehr interessant im Rückblick auch auf die Arbeit mit den Modellen, wir haben immer noch einen Infotext auch dazu, zur Sache. Das heißt, wenn Schüler die Qualität, die fachliche Qualität eines Videos auch zu beurteilen lernen sollen, wenn das ein Ziel des Unterrichts ist, dann ist es hilfreich, Zusatzinformationen zur Verfügung zu stellen, Texte, die dann auch abgeglichen werden können mit der Darstellung im Video, damit Schüler möglicherweise auch auf Schwächen inhaltlicher Art in den Videos aufmerksam werden.
Was man da noch ergänzen muss, ist dann aber, dass der Umgang mit dem Format wirklich anspruchsvoll ist. Ohne fachliches Wissen wird es ganz schwierig, mit diesem Format umzugehen. Und das ist eben auch die Leistung, die der Unterricht dann erbringen muss.
Frau Ritzert, was Sie gerade angesprochen haben, das betrifft ja eigentlich alles, was wir im Deutschunterricht sonst auch so berühren. Also damit auch die dritte These. Erklärvideos bieten ganz vielfältige Möglichkeiten, um die zentralen Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts zu behandeln. Was kann man denn da in den Modellen entdecken?
Ja, vielleicht kann ich da etwas dazu sagen. Und Sie haben eigentlich den wesentlichen Punkt schon angesprochen. Vielleicht wäre man zunächst geneigt zu sagen, naja, Erklärvideos, das ist etwas für mediendidaktische Spezialthemen. Ganz bestimmt auch. Man sollte sich mit Erklärvideos unter mediendidaktischer Perspektive befassen. Es geschieht auch in den Unterrichtsmodellen, dass beispielsweise eben der Inszenierungsmodus angeschaut wird. Wie machen das die Figuren, die dort erklären, dass man so etwas mal analysiert. Etwa in dem Modell von Frau Jeschke steht das im Vordergrund. Zum Rechtschreiblernen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Modell, wo es dann um grammatische Fragen geht bei Frau Jeschke, also zum Dativgebrauch. Und da sind wir dann, wenn man an die Kompetenzmodelle denkt, eben bei den sogenannten domänenbezogenen Kompetenzen, Grammatikunterricht, Sprachreflexion. Aber wir haben von Frau Riffel und Frau Scherer auch ein Unterrichtsmodell dabei zur Literatur, zur Romantik. Und es geht um die Frage, wie kann eine Unterrichtseinheit zur Romantik beispielsweise vorbereitet werden durch die Rezeption eines Erklärvideos? Wie kann dann in mediendidaktischer Hinsicht gleichzeitig durch einen Vergleich verschiedener Videos eben man aufmerksam werden auf die spezifischen Gestaltungsmerkmale unterschiedlicher Videos zum selben Thema, in diesem Fall, wie gesagt, Romantik. Wir haben auch dabei natürlich das Schreiben, einmal in der Form des Rechtschreibens in dem Unterrichtsmodell von Frau Putwika und Anita Schilcher, wo es um das sogenannte Silbenschwingen geht, etwas, was sehr leicht darstellbar erscheint in einem Erklärvideo. Die beiden machen aber auch darauf aufmerksam, welche Fallen darin stecken, wenn eben in so einem Erklärvideo zu sehr vereinfacht wird. Ne? Bei einem Wort, ich habe es gerade gebraucht, Falle, ja, da haben wir eine Doppelkonsonanz und es ist eigentlich kein Problem, man sagt Falle. Da haben wir ein Silbenschwingen und es funktioniert ganz hervorragend, weil das L lang gesprochen wird und dann erstmal dieser kurze Laut gestoppt wird, Falle. Aber wenn wir haben Butter, da würde jeder trennen Butter. Ja, das heißt, da funktioniert das Silbenschwingen nicht. Das Erklärvideo tut aber so, als funktioniere es in allen diesen Fällen. Da lernen die Schüler nicht nur etwas über Erklärvideos, sondern sie lernen auch sehr viel eben über das Funktionieren der Rechtschreibung.
Ich muss ja zugeben, das hat mir sehr gut gefallen.
Und mir hätte es ja schon gereicht, als Argument das im Unterricht zu bringen, um so ein bisschen Befriedigung auch daraus zu ziehen, dass die Schülerinnen und Schüler häufig denken so, ach, das Video kann es mir in 3 Minuten erklären. Meine Lehrkraft braucht da mehrere Unterrichtsstunden und ich soll mich da bemühen und mitmachen. Zu sehen, dass Themen sich, also dass es sinnvoll ist, sich Themen zu erarbeiten und dass man eben erst einschätzen kann, wie Frau Rezat zu Beginn ja schon gesagt hat, wie gut ist ein Video eigentlich, kann ich erst einschätzen, wenn ich selbst fachlich drin bin in der Thematik und wenn ich das reißen kann. Was ich ja sehr schön finde, ist, dass Sie in der nächsten These im Basisartikel ja dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, also wir können mit den Erklärvideos nicht nur verschiedene Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts behandeln, sondern Erklärvideos können sogar selbstbestimmtes und vertieftes Lernen unterstützen und uns das Potenzial zur Differenzierung auch noch bieten im Unterricht. Können Sie mir erklären, wie ich da sogar noch weitergehen kann?
Ja, letztlich ist es ja so, dass das Erklärvideo zeit- und ortsunabhängig genutzt werden kann. Wir haben die Lehrkraft in der Schule, da haben wir den Deutschunterricht und es wird das Phänomen einmal erklärt und wer es mitbekommen hat an der Stelle, hat es an der Stelle mitbekommen. Aber die Erklärung wird in der Regel nicht noch mehrfach wiederholt. Das ist ja bei dem Erklärvideo dann das Potenzial. Die Schülerinnen und Schüler können das Erklärvideo zu Hause ansehen und sich anhören. Sie können anhalten, sie können neu starten, sie können sich es wiederholt ansehen. Im Idealfall, das hatten wir ja vorhin gesagt, ist das Erklärvideo so gut, dass man noch Aktivierungsaufgaben hat, vielleicht auch sein Wissen überprüft, an einer bestimmten Stelle im Video anhält und dann wird gesagt, hier, jetzt mach mal die Übung dazu und dann sieht man, wenn du das richtig gemacht hast, dann kannst du jetzt weiter hören. Das heißt, das sind schon Potenziale, die der Unterricht dann nicht bieten kann. Und das ist sicherlich wirklich ein Potenzial für die Differenzierung in alle Richtungen, nach oben und nach unten. Und dann hatten wir vorhin auch schon das Lernen am Modell genannt, das man ja sehr gut umsetzen kann. Und da haben wir wirklich eine Möglichkeit, auch verschiedene Lernende anzusprechen, ihnen Hintergrundwissen zu erklären, wie man an Dinge herangehen kann, die so auch im Unterricht oft von Lehrkräften, das wissen wir aus anderen Studien, gar nicht so vollzogen werden. Also das Modellieren vor der Klasse dauert erstmal ein bisschen länger. Man muss sich hinstellen und sagen, was man tut. In der Regel steht man dann ja auch mit dem Rücken zur Tafel, wenn man noch etwas anschreibt oder zum Whiteboard jetzt, wenn es nicht die Tafel ist. Und das sind eben auch Potenziale, insbesondere dann von den Modellvideos. Modellieren, zeigen, vormachen, wie etwas geht, ganz in Ruhe, sich das mehrfach anschauen. Und sicherlich sind es auch die Optionen zur Darstellung von Abläufen und Prozessen, die man vielleicht in Echtzeit dann auch gar nicht so zeigen kann. Man hat die Möglichkeit, auf der einen Seite etwas zu verschnellern. Wir haben aber auch den Zeitraffer, wir haben Slow Motion und man kann die Dinge sich ganz in Ruhe anschauen. Zum Beispiel, wie funktioniert multimodale Kommunikation? Wenn ich mir das mal in Ruhe anschaue, ne, alles auch was mit Sprechperformance zu tun hat, das kann ganz spannend sein, das mal in Ruhe zu analysieren. Und dann ist man wieder im Bereich Sprechen und Zuhören. Man lernt was über die Domäne. Man kann auch noch weitergehen und daneben sagen, ja, wie kann ich eigentlich bestimmte Inhalte visualisieren, die uns sehr abstrakt erscheinen? Und das ist dann im Erklärvideo auch sehr schön machbar. Wir haben auch die Möglichkeit zu animieren. Dinge entstehen. Wir haben nicht das Arbeitsblatt, auf dem eine Grafik ist, wo alles schon die ganze Komplexität auf einen Blick zu sehen ist, sondern die Komplexität kann aufgebaut werden.
Ja, eigentlich die tiefste Form von Lernen, die wir damit anstreben, wenn Schülerinnen und Schüler selbst Erklärvideos zu vielleicht sogar komplexen Thematiken erstellen, ich erinnere mich da an das Modell zum Gendern, dann haben sie eine Verständnisebene erreicht, die wir ja auch oft uns als Lehrkräfte erkämpfen müssen, indem wir Dinge, die für uns komplex sind und zu denen wir viel Wissen haben, diese Dinge möglichst einfach zu erklären, um es für Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen.
Genau, Lernen durch Lehren, ja, das ist etwas, was hier eben möglich wird. Die eine Seite ist die Rezeption von Erklärvideos, da haben wir sehr viel drüber gesprochen, aber eben auch die Produktion. Und das kommt in sehr vielen Unterrichtsmodellen in unserem Heft vor, ja, wo eben gezeigt wird, wie können Schüler eigentlich selbst Erklärvideos herstellen und was lernen sie dabei auch zur Sache.
Ein ganz wichtiger Punkt beim Umgang mit Erklärvideos ist aus meiner Sicht auch, was man da lernen kann. Man lernt erklären, und zwar multimodales Erklären. Und das ist neben den bereits genannten domänenbezogenen Kompetenzen, prozessbezogenen Kompetenzen noch eine Besonderheit, die das Format auszeichnet. Und die Art des Erklärens ist eben im Erklärvideo eine andere als in einem Text, den man schreibt, weil man multimodal erklären muss. Man hat die Kombination, ne, Bild, Text, Ton, und diese Kombination aus Zeichensystemen kann ich nutzen zum Erklären. Silvia Risse zeigt in ihrem Unterrichtsmodell erstmal die Unterschiede beim rein textlichen Erklären im Vergleich zum multimodalen Erklären und stellt eben dann auch heraus, wie man die einzelnen Zeichensysteme gut miteinander verbinden kann. Also das ist sicherlich der Punkt, wo man sagen kann, das ist das Besondere an den Erklärvideos. Sonst könnten wir auch sagen, wir präsentieren einfach nur. Wir machen eine schlichte Präsentation. Und diese Erklärfähigkeiten, die man durch die Produktion von Erklärvideos erwirbt, die sind auch fächerübergreifend dann relevant. Also die kann man immer wieder für andere Fächer auch nutzen. Das Erklären mathematischer Zusammenhänge spielt zum Beispiel ja auch eine zentrale Rolle.
Was du gerade ansprichst, Sarah, also dieses Modell von Silvia Risse geht ja zur indirekten Rede, also Redewiedergabe. Und das ist ja etwas, was für das fächerübergreifende Lernen auch ganz zentral ist. Also das ist im Geschichtsunterricht oder im Religionsunterricht oder im Deutschunterricht eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, nicht nur paraphrasieren zu können, sondern auch etwas, was woanders steht, zusammenfassend indirekt wiederzugeben. Und das wird hier wunderbar deutlich, wie Erklärvideos dabei eingesetzt werden können.
Es macht Ihnen sicherlich auch riesig Spaß und mittlerweile hat ja jeder die Möglichkeiten. Um jetzt die Euphorie mal ein bisschen zu dämpfen, komme ich zur fünften These. Das Format hat aber auch Grenzen und ist kein Ersatz für Unterricht.
Ja, also zu der Frage, wo liegen die Grenzen von Erklärvideos? Man kann vielleicht sagen, sie liegen einmal darin, dass Erklärvideos eben am Nachmittag rezipiert werden. Das heißt eigentlich nicht in Kontexten sozialen Lernens, nicht in Kontexten, in denen wir voneinander und miteinander lernen, was dann eine ganz wichtige Komponente ist, sondern es ist ein isoliertes Lernen. Es ist auch ein Lernen, das wir eigentlich unter pädagogischen Gesichtspunkten so nicht wollen. Von einer zentralen Stelle aus werden wir informiert zu einem Sachverhalt. Es wird nicht problematisiert, wie wir zu unseren Erkenntnissen kommen, sondern es werden Weisheiten mitgeteilt. Alles dies sind Gefahren. Aber auf der anderen Seite eben liegen dann die Chancen auch dort, wo man sich direkt dagegen stellt durch alternative Formen des Umgangs mit Erklärvideos.
Es geht darum, die Erklärvideos ja auch als aktiv zu bearbeiten, das Element in den Unterricht einzubeziehen, als dieses aktive Element zu verstehen. Es ist nicht nur ein Rezeptionsformat. Und ich glaube, das ist aber schon die Sicht, die man auf dieses Format hat. Man rezipiert, hin und wieder wird auch mal produziert, aber es muss so integriert werden in den Unterricht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, also wer ein Zitat von Dorgalo und Wolf in dem Basisartikel, ich zitiere mal, sie schreiben, vielleicht vernichten Erklärvideos sogar die Bereitschaft und damit die Fähigkeit einer ganzen Generation, lange und komplexe Texte zu lesen. Das darf natürlich nicht passieren, aber die Modelle in dem Heft zeigen, dass Lesekompetenzen, dass der Umgang mit Texten eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt mit dem Format Erklärvideo dann umgehen zu können.
Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Deutschunterrichts. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie unterschiedlich diese Videos sein können, aus welchen Videos man wirklich was ziehen kann und welche man eher einfach so konsumiert, dann leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass eben die Komplexität der Dinge auch gerne weiterhin erforscht wird, auch von den zukünftigen Generationen. Ich bedanke mich sehr für dieses anregende Gespräch. Und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
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 Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.